Ich war in der Woche vor Ostern auf Reisen, und zwar in Wales. Und was man sich so sagt über das Wetter auf den britischen Inseln, das stimmt und das schien sich auch da zu bewahrheiten. Also entweder es regnet oder es ist neblig oder die Sonne scheint nicht. An diesem Tag hatte ich Regen erwischt und ich war auf der Suche nach Unterschlupf in der kleinen Stadt, in der ich gerade war. Und da kam mir eine kleine anglikanische Kirche ganz gelegen. Und ich ging da rein und ich wollte auch nicht wieder rausgehen, weil da war der Regen. Und ich lief einfach und ich sah so viel. Da war einfach alles voller Symbole, voller Verse, voller kleiner Skulpturen. Und ich lief einfach so vor mich hin. Da schlug die Turmuhr 12 und auf der Kanzel erschien ein alter Herr, der die Leute, die wenigen, die da in der Kirche waren, einlud zu Andacht und Gebet. Ich stand vorne ziemlich in der Mitte vom Kirchenschiff, direkt neben der Kanzel, und ich konnte mich nicht weit bewegen, weil mein Regenschutz vom Rucksack so laut raschelte und meine Schuhe so sehr quietschten. Also setzte ich mich dort direkt hin auf eine Bank. Und ich schaute hoch, und in diesem Kirchenschiff, in der Mitte, da im Gewölbe, da sah ich, dass ich direkt unter dem Kreuz Platz genommen hatte. Und ich fühlte mich direkt reinversetzt in die Evangelien, in die Geschichten vom Kreuz und von unter dem Kreuz und von den Leuten, die unter dem Kreuz standen und hochgeschaut haben. Und diese Leute in der Bibel waren entsetzt gewesen. Die waren fassungslos. Und es machte mich ein bisschen fassungslos, dass ich da saß und das ganz normal fand. Dass ich diesen Anblick so gewohnt war. Und nach dem Gebet pilgerte ich weiter durch die Kirche auf der Suche nach noch mehr Details und Geschichten, als ich geradeaus auf ein Bild zulief. Es war ein recht großes Gemälde in einer dunklen Ecke und ich wäre wahrscheinlich vorbeigelaufen, denn die Szene, die kam mir sehr bekannt vor. Es zeigte die Geschichte von einem Mann, der etwas verpasst hatte. Von einem Mann, der zu spät gekommen war. Einem Mann, der etwas nicht ganz greifen konnte und sich trotzdem ausstreckte nach tieferer Erkenntnis. Thomas. Thomas, einer der Nachfolger und Freunde von Jesus. Er war bisher aufgefallen durch seinen Eifer, durch seinen vielleicht ein bisschen naiven Eifer. Er hatte gesagt, er will mit Jesus den Weg nach Jerusalem gehen, den Weg zum Kreuz, obwohl er nicht genau verstanden hatte, was das wohl bedeuten würde. Aber in diesen Tagen rund um das Fest, das wir heute Ostern nennen, da verstand er wohl, was das heißen würde, Jesus nachzufolgen. Es hieß, seinen Freund, sein Vorbild, seinen Anleiter sterben zu sehen, auf grässliche, unnatürliche Art und Weise. Und natürlich brachte das Tage voller Trauer und Unverständnis mit sich. Vor allem auch, als sich Gerüchte breit machten, dass Jesus auferstanden sei. Und erst recht dann, als ihm seine Freunde erzählten, Jesus sei bei ihnen gewesen. Und es sei wirklich Jesus gewesen, denn er hätte ihnen sogar die Wunden gezeigt. Das ging irgendwie an Thomas vorbei. Das wollte oder konnte er nicht ganz an sich heranlassen. Und er sagte, wenn ich nicht die Wunden der Nägel sehe, wenn ich sie nicht anfassen kann und wenn ich nicht meine Hand in seine Seite, in die Wunde legen kann, dann werde ich nicht glauben. Ich möchte nicht enttäuscht werden. Ich möchte mir sicher sein. Und etwa eine Woche später, als die Jünger wieder beisammen waren, da tauchte tatsächlich Jesus in ihrer Mitte auf. Und Jesus ging gezielt auf Thomas zu und lud ihn ein. Nimm deine Hand, reiche deinen Finger her und schau es dir an. Schau dir meine Hände an und nimm deine Hand und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete daraufhin, mein Herr und mein Gott. Diese Szene aus Johannes 20, die war auf diesem riesigen Gemälde abgebildet. Und wie bereits gesagt, das war mir nicht unbekannt und wahrscheinlich habt auch ihr die Geschichte schon gehört und vermutlich wäre ich weitergelaufen. Wenn mir nicht in diesem Moment aufgefallen wäre, Ich habe nur ein ganz kleines Bild dabei, aber es geht gar nicht so sehr um das Bild, nur dass ihr einen Eindruck bekommt. Diese Männer in diesem Bild hatten, vor allem Thomas, hatte eine Lederjacke an und eine Brille auf. Und auch die anderen Leute in diesem Bild, die sahen recht normal aus. Und es war nicht so, es gibt dieses Gemälde auch aus alten Zeiten, wo die Leute lange Bärte haben und Gewänder um. Aber diese Männer sahen aus wie Leute, die mir gerade draußen auf der Straße begegnet waren. Und Thomas hatte seinen Finger ausgestreckt, um gerade in Jesu Wunden zu fassen. Und gerade in diesem Moment, als ich dieses Gebet unter dem Kreuz hatte und vor diesem Gemälde stand, da wurde mir bewusst, worauf es in dieser Osterzeit für mich ankam. Und es half mir dabei, meinen Platz neben Thomas einzunehmen, direkt in diesem Gemälde, und auch meine Hand auszustrecken. Und so möchte ich euch heute Morgen auch mit hineinnehmen, in diese Perspektive und gemeinsam überlegen, welche Kraft in Wunden liegt. Denn was man sich sonst vielleicht in golden umrahmten Gemälden vorstellt, wenn man in Gemäldegalerien geht, große Herrscherfamilien, da ist bestimmt ein Thron dabei, da sind bestimmt Juwelen dabei. Aber auf diesem Bild waren kein Zepter und keine Krone. Da war kein Gott in seinem Palast. Und wie bereits beschrieben, in dieser Kirche, da stand das Kreuz als Symbol über allem. Und das ist das Symbol der Christen. Manchmal wird es dargestellt mit einem Leib, mit dem Leib Jesu dran, manchmal mit einer Dornenkrone, manchmal mit einem Schriftzug. Und wir begegnen dem Kreuz immer wieder, gerade auch wenn wir hier in Freiburg rumlaufen, durch die Nachbarschaften, durch die Weinberge, dann sehen wir immer mal wieder am Straßenrand auch Kruzifixe stehen. Und die zeigen ein leidverzerrtes Gesicht, einen geschlagenen Körper. Und die Kreuze stehen auf unseren Altaren hier in einer recht hübschen und sanften Version. Und dabei ist es doch eigentlich ein Ort von tiefsten Qualen und Schmerzen. Und es gibt Kreuze in verschiedenen Ausführungen, auch als Schmuck. Leute tragen das um den Hals. Aber eigentlich ist es ja ein Folterinstrument. Und wir singen Lieder, gerade auch heute Morgen, wie das Lied über das Lamm, über ein Opfer, das geschehen ist. Ein Lamm, das geschlachtet wurde. Als ob es das Normalste auf der Welt ist. Dabei ist es eigentlich gar nicht so normal und eigentlich mögen wir gar nicht so gern mit Schmerz und Leid und Elend umgehen. Wenn wir uns mal anschauen, die Märchen der Gebrüder Grimm gibt es ja selten noch in den Originalfassungen zu sehen oder zu hören, weil wir das eben rauslassen. All das Unschöne und Unangenehme, das möchten wir auch den Kindern nicht erzählen. Deswegen lassen wir den Teil raus, wo auf heißen Kohlen getanzt wird, bis man tot umfällt oder die Augen ausgepickt werden. All diese Sachen möchten wir nicht hören, deswegen schneiden wir sie raus, dann können wir sie auch schön in den Film packen. Aber andererseits erzählen wir doch diese Geschichte von jemandem, der geschlagen und angespuckt wurde, der ausgepeitscht wurde, von dem Königssohn, der ohne Respekt behandelt wurde, einem Gott, dem nicht einmal Menschenwürde zuteil wurde. Da haben wir die Wahl, der Prinz und die Prinzessin heiraten oder der Prinz wird gekreuzigt. Welche Geschichte würdest du bevorzugen? Also es ist ganz schön seltsam, dass wir Christen Wunden und Leid so im Zentrum unserer Geschichten haben. Und ich habe mir mal überlegt, warum eigentlich Wunden, was können die? Wir haben ja schon im Video so einige Sachen gesehen. Und dann habe ich einfach mal weiter munter drauf los überlegt. Also Wunden können entstehen, Wunden können schmerzen. Wunden können wir mit bunten Dinosaurierpflastern bekleben. Wunden können bejammert werden. Wunden können sich entzünden und verschlimmern. Wunden können aber auch Mitgefühl erregen. Wenn ich bisher im Krankenhaus lag, da kam immer jemand vorbei, der einen Blumenstrauß mitbrachte und Besserungswünsche und gute Ratschläge. Und Wunden erregen Aufsehen. Wenn hier in der Gemeinde jemand mit einer verbundenen Hand ankommt, dann dauert es bestimmt nicht lange, bis diese Person 80 Mal gefragt wurde, was denn eigentlich passiert ist. Und diese wunderhafte, wundersame Fähigkeit von Wunden, die wir vorhin gerade gesehen haben, zeigt, Wunden können heilen. Wunden können heil werden. Und wir haben diese Zuversicht. Das ist das erwartete Resultat am Ende. Wunden werden heil. Wir haben ja auch dieses Sprichwort, bis zur Hochzeit ist alles wieder heil. Wunden sind wahre Wunderwirker. Und das sehen wir gar nicht so richtig. So, die arbeiten im Geheimen und Stillen unter der Haut daran, dass alles wieder hergestellt wird. In dem Bibeltext für heute Morgen steht dazu Folgendes, bei 1. Petrus 2. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wobei man Bischof hier übersetzen könnte mit Aufseher, der Beschützer eurer Seelen. Also es geht in der Bibel gar nicht mal nur um Wunden und Elend. Es geht um Heilung und die Kraft, die in Jesu Wunden steckt. Und der zentrale Satz in diesem Bibeltext in Vers 24 ist, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Aber dann könnte man auf der anderen Seite auch fragen, wenn ich heil geworden bin, was war denn eigentlich verletzt? Im Video haben wir gesehen, wenn was verletzt ist, da ist ein Spalt, da werden Verbindungen gekappt, da ist eine Wunde. Und im Text steht am Ende, wir sind weggelaufen, wir waren wie Schafe ohne Orientierung und Anleitung, ohne die Einsicht, dass Gott unser Hirte ist. Also in erster Linie war unsere Beziehung zu Gott verletzt. Unser Einssein mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, unser Leben aus ihm heraus und zu ihm hin. Und die Stelle, an die ihr vielleicht gedacht habt, die hier auch auf die Bezug genommen wird, in Jesaja 53, die spricht davon, dass wir erstmal das gar nicht so verstanden haben, wir Menschen. Wir haben gedacht, wenn Gott seinen Sohn so bestraft, was kann er denn dann überhaupt für ein Vater sein? Kann das ein gerechter und guter Gott sein, der so mit seinem Sohn umgeht? Und später haben wir festgestellt, der Mann der Schmerzen hat unseretwegen gelitten. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Und jede Schramme, jede Qual, die Jesus erduldet hat, trug er an meiner Statt, weil ich mich von Gott abgewandt habe, weil ich umhergeirrt bin, weil meine Beziehung zu Gott gestört war. Und das ist nicht die prachtvolle goldene Botschaft, die im Herrscherporträt an der Wand gemalt ist, sondern es ist die Botschaft von einem Gott, der sich verletzlich und verwundbar macht. Das Zentrum der Verkündigung ist ein gekreuzigter und wiederauferstandener Jesus. Und hier steht, an uns ist Heilung geschehen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist kein aktiver Prozess, den ich tue, sondern an uns ist das passiert. An uns ist Heilung geworden, sozusagen, ganz ohne unser Zutun. Denn wir haben Jesus als Stellvertreter. Das ist es, wie der Heilung. Wie passiert Heilung durch Jesus? Das können wir uns nochmal anschauen. Ich habe einfach, weil es anders klingt und vielleicht auch verständlicher, nochmal die neue Genfer Übersetzung dabei. Da steht auch, Christus hat ja für euch gelitten, für euch als Stellvertreter und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. So sind wir geheilt worden. Aber wie sieht denn diese Heilung dann aus? Wie sieht das aus, wenn wir heil sind? Da geht es weiter in Vers 24. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind. Also wir sind tot für die Sünde, das heißt, wir sind heil. Und wir dürfen Jesus folgen mit seinem Leben in Gerechtigkeit. Wir irren nicht mehr umher wie Schafe, sondern wir dürfen Teil dieser Gemeinschaft sein, die an Gott glaubt, die ein ewiges Leben hat, ein ewiges Heilsein und eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Heilwerden der Seele, das fängt schon hier auf der Erde an. Und es geht in Ewigkeit weiter, wenn wir Gottes Wort glauben. Eine Frau sagte einmal zu mir: Aber Anna, wenn mein Lohn quasi ist, das Ziel meines Glaubens, das ewige Leben zu haben, warum sollte ich dann heute schon an Gott glauben? Das, was passiert, wenn ich tot bin, was ja folgt, das hat doch für meinen Alltag überhaupt keine Bedeutung. Und ich glaube, auch wenn die Bibel hier nicht von körperlicher Heilung redet, sie sagt ja, der Hirte und Bischof unserer Seelen. Ich glaube doch, dass dieses Heilwerden, dieses ins Reine kommen mit Gott, auch für mich, für mein körperliches und seelisches Wohl in dieser Welt relevant ist. Wenn ich glaube, dass ich geliebt bin, dann heilt das Wunden. Wenn ich glaube, dass ich nicht allein bin, dann heilt das Wunden. Wenn ich glaube, dass ich komplett verstanden werde, heilt das Wunden. Wenn ich glaube, vertrauen kann, dass jemand mich wunderbar gemacht hat, mit jeder Faser meines Seins, dann heilt das Wunden. Durch die Wunden Jesu sind wir geheilt. Und gerade in dieser Jahreszeit, wenn wir nach draußen schauen, da können wir Heilung und Wiederherstellung und neues Leben auch förmlich spüren, wie sich auch die Welt danach ausstreckt, wenn es nicht gerade schneit. Da ist was draußen, was wirklich nach Wiederherstellung, was nach neuem Leben sich sehnt. Und so ist eben auch die Botschaft von der Heilung, vom Heilwerden, eine Botschaft für die Welt, für kaputte Menschlichkeit, für schwierige Beziehungen in Familie und Beruf. Da ist Heilung für enttäuschte Hoffnung. Das ist das Evangelium für eine zerbrochene Welt, die keinen echten Frieden kennt. Und für alles, was in der Welt zerstört und beschädigt ist. Wunden bringen Heilung. Und trotzdem fehlt da noch ein Teil dazu, um das in Anspruch zu nehmen, nämlich der Teil des Glaubens. Wunden lassen uns glauben. Wenn wir zurück zu der Geschichte von Thomas blicken, dann kann man schnell dazu übergehen zu sagen, ach Thomas, die Geschichte von dem Zweifler. Der wollte nicht glauben, bevor er sah. Das passiert ja wohl nur so ein Bruchteil von den Jüngern, die anderen haben ja geglaubt. Also mir kann das nicht passieren, ich kenne ja die ganze Geschichte, ich kann glauben, ich kann nicht nachvollziehen, woran Thomas gezweifelt hat. Für mich ist die Geschichte aber vielmehr zu einem Fingerzeig geworden. So ähnlich wie auf dem Gemälde dargestellt wurde, da steht jemand, der seine Hand ausstreckt. Und das Bild zeigt nicht auf Thomas, das zeigt nicht, ich bin die zweifelnde Person, die ungläubige Person. Dieses Bild richtet den Augenmerk auf Jesu Wunden. Und was passiert in der Geschichte ist, dass Thomas der erste Jünger ist, der Jesus als Gott anerkennt nach seiner Auferstehung. Also so nah an Jesus dran zu sein, hat einen Rieseneffekt. Nachdem er seine Hand in Jesu Wunden gelegt hat, spricht Thomas: Mein Herr und mein Gott. Thomas wird also eingeladen, ein Stück näher zu kommen, nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen. Tatsächlich steht in der Bibel auch nicht, ob er es getan hat. Aber einfach auch nur die Wunden zu sehen, die Gebrochenheit des Gottessohnes, das überzeugt ihn. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dem Thema Wunden geht. Als Stefanie vorhin gesagt hat, es geht um Wunden, ob ihr denn schon gedacht habt, was kommen jetzt für Videos? Und es gibt einige unter euch, die sich sehr gut mit Wunden auskennen und auch immer wieder sich um die Pflege da kümmern. Ich für meinen Teil, ich kann meine Wunden gut ertragen, gut mit ihnen umgehen, mich um sie kümmern und was auch immer da versorgt werden muss. Wenn es um andere Wunden geht, dann finde ich das gar nicht mehr so toll. Ich kann das so auf Kinderfreizeiten, wenn man dann doch mal irgendwas verarzten muss, das geht. Aber eigentlich finde ich die Wunden anderer nicht toll. Möchte ich nicht gerne hinschauen. Und würde jetzt eine meiner Freundinnen eine Riesenwunde in ihrer Hüftgegend haben und sie mir ungeniert entgegenhalten und sagen, fass mal an, würde ich das nicht machen. Einerseits würde ich das wahrscheinlich recht eklig finden. Andererseits würde ich doch auch nicht wollen, dass ich dadurch meiner Freundin noch mehr Schmerzen zufüge, indem ich da einfach drin rumfingere. Das muss man sich mal überlegen. Jesus lässt sich da berühren, wo es weh tut. Und so zeigt er sich ja auch als gekreuzigter Jesus, haben wir ja heute immer noch in unseren Kirchen hängen. Er zeigt sich verwundet. Und da sind alle die Wunden, die man sehen kann und all die Wunden, die man auch nicht sehen kann. Also wenn man als König der Juden verehrt und dann trotzdem verspottet und hingerichtet wird, wenn man gedemütigt wird, herabgewürdigt wird. Das sind alles Wunden, die sinken noch ein bisschen tiefer. Und wenn man sich in diese Geschichte reinversetzt, wenn ich mich da hineinversetze, dann stehe ich vor einem verwundeten Jesus, aber auch vor einem lebendigen Jesus. Und in dem Moment, in dem ich die Wunden sehe, in dem ich eingeladen bin, meine Hand in seine Wunden zu legen, in dem Moment kann ich nicht mehr verleugnen, dass er existiert, dass er lebt, dass er auferstanden ist, dass er meinetwegen sterben musste, dass er mich liebt über den Tod hinaus. Ich muss, wenn ich Jesus gegenüberstehe, Tod und Auferstehung ins Gesicht sehen. Und nur so kann ich glauben, dass da jemand ist, der mir ein Geschenk macht. Er sagt, ich habe alles auf meine Kappe genommen, damit du eine geheilte Beziehung zu Gott hast. In dem Moment, in dem ich Jesus nicht vor mir sehe, mich nicht ihm gegenüberstelle, kann ich verleugnen, dass es ihn gibt, dass das Ganze irgendwas mit mir zu tun hat. Ich kann ignorieren, dass es mir gilt, wenn Gott mir Versöhnung und Heilung anbietet. Und darauf geht Jesus auch ein in der Geschichte von Thomas und sagt, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Viele Menschen entscheiden sich dafür, dieser Begegnung mit Jesus auszuweichen. Sie sehen Jesus nicht, sie wollen ihn nicht sehen und glauben deswegen auch nicht, dass Gottes bedingungslose Liebe und Gnade auch für sie da ist. Und deswegen gehören diese beiden Punkte zusammen, die Heilung und der Glaube. Heilung kann ich nur erfahren, wenn ich auch glaube. Und die Wunden haben das bewirkt in der Geschichte. Die Wunden haben Thomas glauben lassen und dadurch wurde er geheilt. Indem wir glauben, haben wir Frieden mit Gott. Dann ist ja alles gut, oder? Dann kann ich mich ja zurücklehnen, draußen eine schöne Wanderung machen, Schneewanderung oder Frühlingswanderung, je nachdem. Ende der Geschichte. Aber so ist es nicht, weil wir am Anfang auch gelesen haben in Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Also auch für uns steckt in diesem Text eine Nachricht drin. Der Text ist von Petrus an Sklaven gerichtet und vor allem mit dem Augenmerk, dass Sklaven viel zu erdulden hatten. Da passiert nicht nur eine Bestrafung für Sachen, die sie tatsächlich verbrochen haben. Da sind auch Sachen, die passieren, die man nicht wollte, die man nicht verursacht hat. Ungerechtigkeit und Leid. Und diese Stelle vergleicht also Sklaven und alles, was ungerecht und einfach so willkürlich im Leben passiert, mit Jesus, der eben so viel erdulden musste. Und es heißt im Text also nicht nur, Jesus war euer Stellvertreter, ihr seid geheilt, sondern auch, er war unser Vorbild. Ihr sollt nachfolgen, seinen Fußstapfen. Und Nachfolge heißt also nicht nur, eine bewundernde Haltung anzunehmen und eine bewundernde, ja, staunende Haltung. Es heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen, so wie Jesus gelitten hat, auch das zu akzeptieren, was im Leben kommt, wofür man vielleicht gar nichts kann. Und das Risiko einzugehen, ebenfalls verletzt zu werden. Ich habe in der Vorbereitung so durch manche Sachen durchgelesen und durchgehört und eine Sache fand ich sehr interessant. Da beschrieb ein Pastor aus Kalifornien, dass das so ist mit der Nachfolge, wie als wenn man ins Fitnessstudio geht und den Wunsch hat, fit zu werden, Muskeln aufzubauen, Kilos zu verlieren, was auch immer. Ich mache hier keine Werbung fürs Fitnessstudio. Und wenn ich da hingehe in das Training und da steht da vorne der Trainer und man macht da vielleicht irgendwas als Gruppe und die Gruppe sagt, Mensch, der Jim, der Trainer, der ist aber fit und der hat solche Muskeln, der hat da bestimmt lange dran gearbeitet und der weiß, was er tut und der kann gut anleiten, der sieht, das passt richtig, wenn der das macht, der ist da voll in seinem Element. Aber wenn eben die Gruppe da nur steht und es sieht, dann wird die Gruppe nie fit werden. Dann wird die Gruppe selber nie Muskeln aufbauen. Dann kann die Gruppe noch so lange dastehen und sagen, ich glaube daran, dass der Jim ein Fitnesstrainer ist. Der sieht so aus. Im Endeffekt bringt das für die Leute, die da persönlich hingehen und irgendein Ziel verfolgen, gar nichts. Deswegen steht da also, folgt dem nach, dazu seid ihr berufen. Nicht einfach nur sich hinzusetzen, sondern auch mitzumachen. Und wenn wir durch Jesu Wunden heil werden, dann liegt in seinen Verletzungen auch ein Auftrag an uns. Setz du dich mit deinem Leben ein, dort wo du bist. Vergieß so manches Herzblut. Liebe Gott mit allem, was du bist. Setz dich für Gerechtigkeit ein, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Liebe deinen Nächsten, tu, was nötig ist. Leb mit Leidenschaft, mit mancherlei Leiden für Gottes Reich. Und wir sehen auch in der Geschichte und in der Bibel, Jesus zeigt sich verletzt. Verwundete Tiere, die verkriechen sich vielleicht und möchten nicht gesehen werden. Und wenn ich krank bin, dann mache ich auch lieber die Tür zu und habe meine Ruhe. Aber Jesus zeigt sich am Kreuz und auch seinen Jüngern und immer wieder taucht er auf. Wenn in Jesu Wunden also die Kraft liegt, dass die Leute, die es sehen, glauben können, kann es vielleicht auch sein, dass meine Wunden auch was bewirken können? Meine Wunden, von denen ich manche ignoriert habe und wie das so ist, eine Wunde, die man ignoriert, die wird vielleicht tiefer oder schlimmer oder dauert länger, um zu heilen. Und nicht jede Wunde ist so offensichtlich, wie wenn ich draußen vom Fahrrad falle. Da sind Kratzer, da sind Löcher, die tief in mir drin sind. Vielleicht habe ich manche nicht wahrgenommen, die anderen habe ich wahrgenommen und vielleicht auch versucht, mit anderen Sachen zu stopfen, die nicht heilsam waren. Aber es gibt eben auch Wunden, die sind geheilt. Da sind vielleicht Narben, die sieht man immer noch, aber letztendlich, die Wunde tut nicht mehr weh. Und was mache ich mit den Wunden? Verstecke ich die oder zeige ich die? Ich habe da mal eine interessante Erfahrung gemacht, denn ich teile immer mal Geschichten aus meinem Alltag im Internet, in meinem kleinen Blog. Und eine Geschichte, die ich geteilt habe, war die Geschichte von meiner Bachelorarbeit. Das glorreiche Ende meines Studiums, das überhaupt nicht glorreich war, sondern der absolute Tiefpunkt. Und ich hatte das nicht kommen sehen, weil es wird ja erwartet, man ist jetzt verantwortungsvoll und kann das. Man war ja lang genug in der Uni. Und ich war einfach nur am Ende. Ich war ständig krank. Ich habe schon versucht, strukturiert zu arbeiten, aber es wurde einfach nicht. Ich habe nicht mehr geschlafen, nicht gut gegessen, ich habe Freunden abgesagt. War einfach in einem richtig tiefen Loch versunken. Und nachdem ich es abgegeben hatte, diese Bachelorarbeit, einen Monat später ungefähr, habe ich gedacht, naja, du schreibst manchmal Blog-Einträge, warum nicht auch darüber? Und habe das alles da reingeschrieben. Das Gefühl vom Scheitern, nicht gut genug zu sein, das Gefühl, die Leute zu enttäuschen, die Hohes von mir erwarten, alle, die dachten, ich sei die glorreiche Studentin. Und ich habe noch nie so viele Reaktionen bekommen wie auf diesen Blog-Eintrag. Da kamen Menschen auf mich zu, die gesagt haben, hättest du doch mal was gesagt, wir hatten keine Ahnung, also Mitleid. Aber eben auch, danke für deine Ehrlichkeit. Warum redet eigentlich niemand darüber? Ich fühle mich so verstanden. Bis hin zu, ich wünschte, wir würden öfter über unser Scheitern reden. Und es war so heilsam für mich, so viel Verständnis von allen Seiten zu bekommen. Und ich glaube, es war auch heilsam für einige andere, die gerade in der gleichen Situation waren oder die gedacht haben, ich muss meine Fassade aufrechterhalten und muss so tun, als ob ich das hinkriege. Und das ist nur eine Geschichte, wo ich gesehen habe, wenn ich meine Wunden zeige, auch wenn es vielleicht nicht das Schönste ist, das tollste Gefühl, da liegt doch auch Heilung drin, für mich und für andere. Deswegen versteck auch du deine Wunden nicht, sondern biete sie anderen als Ort für Heilung an. Denk doch heute mal konkret darüber nach. Welche Wunde trägst du heute mit dir rum? Und wer weiß davon? Hast du jemals jemandem davon erzählt? Und für wen könnte es wichtig sein in deinem Umfeld? Für wen könnte es wichtig sein, genau diese Geschichte zu hören? Im Austausch im Vorfeld zu der Predigt, da wurde ich nochmal darauf hingewiesen, eigentlich sind unsere Wunden Löcher. Die können gar nichts. Der Wundspalt hat alleine überhaupt keine Kraft. Was die Kraft hat, ist das Gewebe rundherum. Und das tut die Arbeit, um die Wunde wieder zu schließen. Und wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die auch dann heute wieder rausgeht, um Gemeinschaft mit anderen Leuten zu haben. Und wir können füreinander dieses Gewebe sein, das bei der Heilung hilft. Wenn wir zuhören, zuschauen, hinsehen, nicht wegsehen dort, wo es weh tut. Ja, Wunden sind vielleicht kein schönes Thema, nicht sehr anschaulich oder viel zu anschaulich, dass man gar nicht hinschauen will. Und wir alle kennen Wunden. Aber ich möchte die Wunden von Jesus, das Symbol vom Kreuz, nicht mehr für selbstverständlich nehmen. Ein bisschen mehr drauf achten. Warum steht das da eigentlich? Und was bedeutet das? Ich will nicht nur so tun, als ob es ein Stück Deko in der Landschaft ist. Und ich möchte mich bewusst wieder in dieser Geschichte von Thomas wiederfinden. Meinem Retter und Heiland gegenüberstehen und die Hand ausstrecken nach den Wunden, die er für mich auf sich genommen hat. Und ich möchte Gnade und Dankbarkeit verstehen und meine Wunden anderen zugänglich machen, damit auch sie die Kraft von Jesu Wunden erfahren können. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen.